Wir sprechen über einen Fall, der jetzt knapp 2 Wochen zurückliegt. Am 4. März hatten gewaltbereite Fans des 1. FC Köln nach einem Auswärtsspiel versucht, einen Bus mit Gladbach-Fans auf der Autobahn auszubremsen. Auf einem Rastplatz, da stoppte der Bus dann und wurde von mehreren vermummten Gestalten mit Steinen und Schlagstöcken angegriffen. Im Bus saßen unter anderem Familien mit Kindern. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein erheblicher Sachschaden. Gestern fand in Köln in dem Zusammenhang eine Razzia beim Kölner Fanclub Wilde Horde statt. Mitglieder des Clubs stehen im Verdacht, an dem Überfall auf den Bus beteiligt gewesen zu sein. Bei dieser Razzia, da wurden Handys, Laptops und Filmaufnahmen beschlagnahmt. Außerdem verbotene Pyrotechnik, jede Menge Rauschgift und Schlaggegenstände wurden auch noch gefunden. Der 1. FC Köln hat schnell darauf reagiert. Er hat der Wilden Horde alle Privilegien entzogen und spricht sich jetzt für ein Verbotsverfahren aus. Nicht erst seit diesem Vorfall wird der Begriff der Ultras, wie sich die Fanclubs vieler Vereine selbst bezeichnen, mit Begriffen wie Hooligans, gewaltbereit oder rechts in einen Topf geschmissen. Ob diese Kategorisierung richtig ist, damit beschäftigen wir uns heute den ganzen Tag lang hier bei D-Radio Wissen. Und auch in der Webschau jetzt mit Sebastian Sonntag geht es um die Ultras. Du hast ja jetzt die Webseiten verschiedener Fanclubs mal angesehen, Sebastian. Was hast du denn da erfahren?
Ja, da geht es vor allem viel um die letzten Spiele des jeweiligen Fußballvereins. Vor allem Bilder aus Stadien werden da auf den Seiten gezeigt. Es wird aber auch über politische Dinge diskutiert, die sich meist um den eigenen Fußballverein drehen oder Fanfahrten zum nächsten Auswärtsspiel organisiert. Einige der Vereinswebseiten erklären auch, was die Ziele der Ultraclubs sind. Besonders ausführlich machen das zum Beispiel die Fußballfans aus Krefeld. Sie beschreiben ihre Vereinsgeschichte auf der Webseite und auch so ein bisschen das Selbstverständnis der Ultras Krefeld. Zitat: Anfangs waren es nur etwa 10 Leute, trotzdem versuchte man sich noch in der Saison 2000-2001 mit ersten Choreografieversuchen. Zu vielen Ligaspielen gab es kleinere Aktionen und in den Pokalspielen sah man die ersten größeren Choreografien. Mittlerweile zählen wir über 50 zahlende Mitglieder, die Szene ist durchweg unpolitisch und wir zählen auch einige Ausländer zu unseren Mitgliedern. Ja, ganz interessant finde ich, dass da immer wieder das Wort Choreografie in der Beschreibung auftaucht. Letztlich geht es, und so liest man das auf vielen der Ultra-Club-Seiten, hauptsächlich um eine gute Stimmung und eine gute Show in der Fankurve. Allerdings sind viele Ultra-Clubs deshalb auch immer wieder in die Kritik geraten, weil sie für ihre Show gerne Pyrotechnik einsetzen und die ist in den Stadien verboten.
Kann man denn sagen, dass es auch für die Kölner Ultras gilt, dass die nur gute Stimmung im Stadion machen wollen?
Ja, man kann da auch Ähnliches auf der Webseite lesen wie auf der Krefeld. Webseite. Mittlerweile findet man auf der Seite der Wilden Kerle auch eine Stellungnahme, in der sie
Wilde Horde, ich muss mal ganz kurz dazwischen grätschen, weil die Wilden Kerle sind ein ganz harmloser kleiner Fußballverein aus dem Radio.
Da hast du völlig recht. Vielen Dank für die Korrektur. Wilde Horde, natürlich. In der sie sich von dem Angriff distanzieren. Zitat: Die auf dem Rastplatz Siegburg vorgefallene Situation wurde weder von der Wilden Horde organisiert noch mitgetragen. Die meisten Mitglieder unserer Gruppe befanden sich zum Zeitpunkt der Geschehnisse bereits in Köln und wurden erst einen Tag später durch die Medien über die Vorfälle informiert. Dementsprechend distanzieren wir uns als Gruppe von den Geschehnissen, die nach dem Auswärtsspiel des 1. FC Köln in Sinsheim am Rastplatz Siegburg vorgefallen sind. Ja, die Frage, ob und in welchem Umfang der Verein an dem Angriff beteiligt war, das hast du gerade schon gesagt, wird ja jetzt von Polizei und Staatsanwaltschaft geklärt werden.
Werden denn diese Fangruppen falsch verstanden oder stellen die Medien möglicherweise auch wir sie falsch da?
Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwie in der Mitte, irgendwo dazwischen. Aber generell zu sagen, dass Ultras Hooligans und gewaltbereit sind oder mit der rechtsradikalen Szene verbandelt sind, ist eher schwierig. So sieht das auch Daniel Mack von den Grünen. Er ist Sprecher für Netzpolitik und Sport im Hessischen Landtag und hat vor allem mit der Aussage, dass alle Ultras rechts sind, ein Problem. Er schreibt auf seinem Blog: Ultragruppierungen sind keine Nazi-Verbände. Immer öfter wird diese Fanbewegung fälschlicherweise in die braune Schublade gesteckt. Der Fußballplatz war schon immer ein Ort, an dem viele gesellschaftliche Schichten zusammenkommen, vom Arbeiter bis zum Banker. Rassismus ist kein Problem einer bestimmten Fangruppierung, sondern ist in den Logen ebenso zu finden wie im Stehplatzbereich. Es ist falsch und gefährlich, junge Fußballfans als Nazis auszugrenzen, nur weil sie formiert auftreten, gemeinsam ihre Banner montieren und die Schwenk Fahnen in Position bringen. Den meisten Ultras geht es mehr um die Stadionatmosphäre als um den gesellschaftlichen Anspruch und die Vereine profitieren davon. Ja, und deshalb sind ja die meisten Ultraclubs ja auch offiziell Fanclubs und bekommen von den Fußballvereinen Privilegien wie Vereinsräume oder freien Zutritt zum Stadion außerhalb der Spiele. Es gibt aber auch immer mehr Leute innerhalb der Sportszene, die mit Aktionen vieler Ultras nicht mehr einverstanden sind, sie nicht mehr ganz nachvollziehen können. Der Sportredakteur Michael Wolny hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, die Ultras ins rechte Licht zu rücken, wenn irgendwo von irgendeiner Seite Pauschalargumente benutzt wurden. Auf Eurosport.com kommen ihm aber jetzt nicht erst seit dem aktuellen Vorfall einige Zweifel. Zitat: Aber mittlerweile frage ich mich, verstehe ich die Ultras denn selbst noch? Ist es das, was ich erklären und verteidigen wollte? Gegnerisches Material zu zocken scheint in vielen Szenen weitaus ruhmreicher zu sein, als den Gegner im Stadion mit Einfallsreichtum und Stimmgewalt zu besiegen. Es ist eine aktuelle Entwicklung, die Ultras immer mehr ins Abseits drängt und mit der sich die Szene jeder Unterstützung von außen beraubt. Ultras scheinen die Priorität längst verlagert zu haben, weg vom Spiel, raus auf die Straße. Gelungene Aktionen, sie stehen mittlerweile auch als Synonym für selbstverständliche Gewalt.
Was können wir denn jetzt festhalten? Nimmt die Gewalt zu unter den Ultras?
Also glaubt man den Beobachtungen von Michael Wolny, die schreibt er relativ ausführlich, dann scheint das im Moment ein Prozess zu sein, der gerade stattfindet. Andrei Reising glaubt, dass da noch zwei weitere Faktoren eine Rolle spielen. Er erklärt auf publikative.org, dass dadurch, dass Fußballvereine den Status offizieller Fanclubs aberkennen, und das ist ja in Köln jetzt nicht der erste Fall, wo das passiert ist, auch so ein Stück weit Frust und Gewalt provoziert wird. Auf der anderen Seite glaubt er, dass sich zum Beispiel die Einlasskräfte zu sehr auf die Ultras eingeschossen haben. Zitat: Die Vereine laufen Gefahr, dass ihnen Hools und Nazis im Stadion, die sich dort aber unauffällig verhalten, weniger ins Auge fallen als aufmüpfige antiautoritäre Ultras, die durch Provokation, politische Forderungen, Einflussnahme auf die Vereinspolitik und permanentes Zündeln nerven.
Wir werden uns den ganzen Tag lang weiter mit dem Thema Ultras beschäftigen. Gerade haben wir das gemacht im Rahmen der Webshow mit Sebastian Sonntag, und alle Links, die wir vorgestellt haben, die finden Sie gleich auch im Netz. deradiowissen.de